Wir fahren weiter nach der kleinen Kaffeepause. Sie, die außen sitzen, Sie können zuhören, sich allenfalls Notizen machen. Die, die im Innenkreis sitzen, stellen die Fragen. Wir haben 4 Minuten Verspätung und werden deshalb ein bisschen überziehen, so viel wie nötig sein wird. Gut, Sie können beginnen, ich sage nichts mehr.
Also, wir haben die Reflexionsgeschichte. Dieses Reflexionsverfahren,
Müsste ich eigentlich Sie fragen? Nein, das ist schwer zu sagen. Das sagen auch immer die Verlage, wenn es irgendwie darum geht, wenn ein Buch Erfolg gehabt hat, warum hat es Erfolg gehabt? Ich glaube, das weiß man wirklich nicht. Man weiß es auch nicht voraus. Es hat bestimmt zum Teil mit Kritiken zu tun, aber nicht so sehr. Es hat viel mit Buchhändlern zu tun. Also wenn die Buchhändler ein Buch mögen, dann hat man gute Chancen, dass es auch die Leser mögen werden. Ich glaube in dem Fall auch, ich meine, bei dem Buch ist es auch interessant, dass es relativ oft übersetzt wurde und auch in anderen Ländern gut ankommt. Und ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass es nicht so sehr jetzt ein Schweizer Buch ist. Es geht ja nicht um die Schweiz. Und es geht auch nicht um ein anderes, es geht auch nicht um Amerika. Also ich glaube, es ist eine Geschichte, die man überall verstehen kann. Ich habe einmal in Russland mit einem Studenten gesprochen und der hat gesagt, das ist meine Geschichte, das ist meine Freundin Agnes. Aber seine Freundin war 20 Jahre jünger als ich und ist in Afghanistan aufgewachsen. Und ich meine, ein total anderes Leben, aber ich glaube, es sind Themen, die irgendwie eben auch in Afghanistan funktionieren können oder in Russland oder in egal wo. Das hilft bestimmt. Und dann hat es aber auch damit zu tun, dass es irgendwann für die Schule entdeckt wurde. Es ist relativ kurz, die Sprache ist relativ einfach. Es sind Themen, die auch Schüler interessieren könnten. Ich weiß nicht, das müssen die mir sagen. Aber ich meine, es ist ein Thema, was jetzt für einen 20-Jährigen nachvollziehbar ist oder auch für einen 16-Jährigen. Und darum wurde es relativ oft in der Schule gelesen. Dann gab es auch so Unterrichtshilfen dazu. Und darum wird es auch heute noch relativ gut verkauft, weil es einfach viele Schulen lesen. Und ich darf das jetzt nicht sagen, aber Lehrer sind ja manchmal faul. Und wenn sie mal ein Buch besprochen haben, dann tun sie das auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Und darum bleibt es dann auch oft auch in den Schulen. Ich will Sie jetzt aber nicht dazu auffordern, das Buch nicht mehr zu besprechen. Nein, ich meine, es gibt Texte, die sich für die Schule relativ gut eignen. Das hat gar nicht so sehr mit Qualität nur zu tun, aber es lässt, glaube ich, auch einen relativ großen Interpretationsspielraum. Wenn Sie sagen, wer Bernhard Schlink, die Vorleserin lesen, da geht es um ein ganz bestimmtes Thema. Wenn Sie das Thema interessiert, dann ist es gut. Wenn Sie das Thema nicht interessiert, dann können Sie mit dem Buch nicht viel anfangen. Hier können Sie alles Mögliche draus machen. Sie können über Liebesgeschichten reden, Sie können über Fiktion, Realität reden, Sie können über Eisenbahnwagen reden. Also es gibt relativ offen für Interpretation, glaube ich. Und dass es eben auch im Ausland von Deutschstudenten gern gelesen wird, hat eben, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Sprache relativ einfach ist. Sie können auch mit Studenten, die noch nicht wahnsinnig gut Deutsch sprechen, können sie das Buch lesen. Was viel schwieriger wäre bei sagen wir, Peter Weber. Oder es lässt sich auch gut übersetzen. Es gibt ja, eben Peter Weber lässt sich kaum übersetzen, weil da so viele Sprachspiele drin sind, da muss wirklich ein Übersetzer dann sagen, ich mache das und ich arbeite jetzt 2 Jahre dafür.
Also gerade bei den Verlagen sind da gut, dass er irgendjemand zensiert oder verboten oder irgendwie ignoriert. Wissen
Sie da etwas genau? Ich habe mal mit einem iranischen Übersetzer gesprochen und der hat mir gesagt, dass es vermutlich nicht im Iran publiziert werden könnte, wie aber 90% der Literatur, die bei uns erscheint, weil es einfach, also überall muss, ich frage mich, ich gehe in den Iran in 2 Wochen, ich frage mich, ob ich es mitnehmen kann, nur schon weil Frauen drauf sind, die halt, ich meine, die sind ja nicht gerade obszön gekleidet, aber also von daher, da wird es vermutlich nicht funktionieren, aber sonst, nein, eigentlich nicht.
wollten Sie mit Agnes etwas Bestimmtes erreichen beim Publikum? Und was, wenn ihr?
Ja, nein, eigentlich nicht. Also, ich sage immer, ein Kunstwerk, und zwar egal, ob es ein Bild ist oder ein Film oder ein Buch, muss im Grunde genommen für sich selbst stehen können. Also man kann das nicht an die Leser lehnen. Also man kann nicht erwarten, dass der Leser dann schon irgendwie, nicht wie ein Produkt. Ich meine, wenn ich eine Zahnpasta mache, dann werde ich mich erkundigen, was brauchen die Leute, und dann mache ich diese Zahnpasta eben, weil ich weiß, dass viele Leute Zahnfleischprobleme haben oder was auch immer. Aber ich glaube, Kunstwerke müssen irgendwie für sich selbst stehen. Und ich merke auch, wenn ich merke, dass es fertig wird, wenn es sich immer mehr von mir entfernt. Also wenn es wie sich verselbstständigt. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo man merkt, jetzt kann man nichts mehr dran machen. Jetzt ist es einfach, jetzt steht es da und ist so gut, wie es ist. Und dann kann der Leser kommen und kann es nehmen und kann damit dann wieder was machen. Das ist dann aber seine Sache. Also und von daher ist Lesen und Schreiben gar nicht so verschieden. Also ich glaube, wenn ich es schreibe, dann ist es ja auch so eine Art, ich lese es ja auch immer wieder, wenn ich es schreibe. Also es steht dann auch vor mir und ich lese das wieder und mache etwas daraus oder lese es auf eine bestimmte Art, lese es ein andermal Mal auf eine andere Art. Aber ich kann nicht irgendwelche Erwartungen reintun. Das mache ich, wenn ich Journalismus mache. Dann habe ich natürlich einen Hintergedanken, aber beim Schreiben von Prosa eigentlich nicht.
Haben Sie sich für den Roman Agnes selber ein Gesellschaftssystem aufgebaut oder haben Sie das alltägliche System, wie wir es hier haben, übernommen, also mit der Rolle der Frau zum Beispiel?
Ja, das andere wäre ja dann eher so, wie sagt man, was Science Fiction, also sich so sagen wir, eine eigene Gesellschaft aufmachen. Das hat mich nie interessiert, ehrlich gesagt. Und zwar einfach, weil es auch zu, es lässt einem zu viele Freiheiten. Ich habe es ganz gern, wenn ich so in einem System schreibe, also wo ich schon gewisse Beschränkungen habe. Wenn die Science Fiction schreiben, dann können sie alles machen, dann können Leute fliegen und Gedanken übertragen und ich weiß nicht was. Und ich bewege mich ganz gerne in einem System, das schon da ist und eben wo mir halt auch Grenzen gesetzt sind. Aber ich weiß, dass es die Literatur gibt, ist legitim, aber mich interessiert das nicht. Ich habe nie Welten erfunden. Einmal vielleicht, da habe ich ein Kinderbuch geschrieben, da sind so Dinge, die nicht wirklich sind. Aber in der Prosa habe ich, ich denke, die Wirklichkeit ist so reich und so tief und so vielfältig, dass ich eigentlich mich gern darin bewege.
Wollten Sie in dem Buch irgendwelche gesellschaftlichen Probleme thematisieren?
Nein, aber ich glaube, man tut es automatisch. Ich glaube, wenn man sich das vornimmt, dann wird es oft so zu einer Programmliteratur, die dann nicht mehr interessant ist. Also wenn ich beim Lesen eines Buches sofort merke, der will mir jetzt sagen, gleiche Rechte für Mann und Frau. So sehr ich bin ein politischer Mensch, ich bin Mitglied einer Partei, der Grünen Partei, aber ich würde nie versuchen, ein Buch zu schreiben gegen Atomkraftwerke oder so. Und zwar nicht, weil ich das nicht gut fände, gegen Atomkraftwerke etwas zu unternehmen, aber ich glaube, Literatur ist nicht der Ort dafür. Also ich persönlich kenne kein einziges gutes politisches Buch, also was eine direkte politische Aussage hat. Ich weiß nicht, jetzt sagt vielleicht jemand Animal Farm von George Orwell, aber naja. Aber es ist natürlich jedes Buch, ich glaube, Agnes ist in gewissem Sinn natürlich schon politisch, weil es geht ja zum Beispiel darum, vielleicht um die Gefahr, sich ein Bild zu machen von Menschen. Also um diesen. Und da kann man kann es natürlich lesen als ein Buch gegen Fiktion, gegen die Vergewaltigung von Menschen in der Fantasie, und das geschieht ja im Fernsehen und überall dauernd. Also von daher kann man es bestimmt politisch lesen, aber das war nicht die Absicht. Außerdem sind Beziehungsgeschichten, glaube ich, immer politisch, weil die Keimzelle, das sagen ja alle Politiker, die Keimzelle der Politik ist die Familie oder ist die Beziehung. da fängt es ja an, also wie wir miteinander umgehen, und das, so gehen wir dann vermutlich auch mit den Mitbürgern um und mit den, ja, wie auch immer.
Ja, und das ist ja einfach die Machtstruktur interessiert, welche das Personal nicht mehr prägen. Also.
Also vor allem die zwei vermutlich. Ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, die ist gar nicht uninteressant, weil das ist etwas, was ich auch erst Jahre, nachdem ich das Buch geschrieben habe, was mir erst klar wurde, dass eigentlich Agnes viel aktiver ist, als man beim ersten Lesen denkt. Also man denkt immer so, der Mann benutzt die Frau, aber eigentlich sie ist ja, die das Ganze initiiert. Also sie fängt überhaupt die Beziehung mit ihm an, sie hat schon ziemlich viel in der Hand. Natürlich verliert sie irgendwann dann die Kontrolle darüber, aber eigentlich ist sie aktiver als er, glaube ich, in vieler Hinsicht. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, ich würde einfach, ja, das steht irgendwie drin. Aber es ist bestimmt nicht so, dass sie einfach die schwache Frau ist, er der starke Mann. Das glaube ich nicht. Außerdem ist natürlich schon, die Geschichte verlangt natürlich gewisse Dinge einfach. Also die Mechanik der Geschichte verlangt halt, dass gewisse Dinge passieren. Es geht mir da jetzt nicht darum, eine funktionierende Beziehung zwischen Mann und Frau zu beschreiben. Das habe ich vielleicht dann in anderen Texten getan. Aber hier ist es natürlich, hat die Geschichte auch etwas ein bisschen Mechanisches vielleicht, wo dann einfach gewisse Dinge geschehen müssen.
Und wir haben noch eine Frage zur Rezeptionsgeschichte. Hat das Buch auch noch eine Wirkung auf andere Werke?
Ich lese zu wenig, um das sagen zu können. Ich meine, man trifft immer wieder Autoren und dann redet man, und ich weiß, es gibt Autoren, die meine Bücher mögen. Ich mag Bücher von anderen Autoren. Wie weit das dann einen Einfluss hat, weiß ich nicht. Ich glaube, was bestimmt war, ist, dass ich so in einer Zeit rauskam, wo auch andere Autoren rauskamen mit Büchern, die wieder ein bisschen, sagen wir, realistischer waren, weniger sprachverliebt. Es gab so eine Zeit, wo das Erzählen von Geschichten nicht mehr so populär war. Und ich glaube, ich bin in so einer Bewegung, dann fing ich an, wo das plötzlich wieder möglich war, dass man einfach auch eine Geschichte erzählt. Es geht mir nicht darum, Geschichten zu erzählen, aber ich meine, wo man einfach mal etwas geschehen lässt und das beschreibt. Da gibt es andere wie Judith Herrmann oder eigentlich relativ viele Frauen auch, die auch so schreiben. Und da gibt es vielleicht schon irgendwelche Einflüsse, aber es ist schwer zu sagen, wie direkt.
Sie haben ja sehr viele Kritiken bekommen. Haben Sie die überhaupt gelesen und haben Sie sich damit befasst? Wie haben Sie sie aufgenommen?
Also gelesen habe ich die meisten. Es gibt dann irgendwann so, wenn das Buch länger raus ist, kommen dann so noch irgendwelche Lokalzeitungen, die, wo man merkt, die haben mehr oder weniger den Pressetext abgeschrieben. Die lese ich dann nicht mehr, die sind auch nicht interessant. Aber da, wo ein Kritiker sich wirklich Gedanken macht zum Buch, da lese ich die schon. Es hat mir, glaube ich, kaum jemals eine Kritik irgendwas gebracht für mein Schreiben. Das ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, wenn der Kritiker schreibt, da ist zu viel von dem drin, dann mache ich das nachher anders, weil das kann man irgendwie nicht. Das hat wieder mit der anderen Frage zu tun. Ich kann nicht für ein Publikum schreiben. Und selbst wenn die Kritiker sagen, wir möchten lieber ein Buch, in dem mehr gelacht wird, dann, ja, mein Gott, ja, dann sollen sie ein anderes Buch kaufen, aber ich kann nicht andere Bücher schreiben. Da habe ich gar keine Wahl. Das ist auch nicht die Aufgabe der Kritik. Die schreiben ja nicht für die Autoren, die schreiben ja für die Leser. Und eigentlich soll die Kritik soll ja eigentlich dem Leser sagen, ist es ein Buch, das du lesen willst, oder ist es eins, was du besser nicht liest. Und wie ich darum, ja, wie geht man damit um? Man nimmt immer die schlechte viel ernster als die gute. Das ist ein dummer Fehler, den man macht. Selbst wenn der in der Lokalzeitung schreibt, es ist ein blödes Buch, dann ärgert einen das viel zu sehr eigentlich. Und sonst, ja, man liest sie halt. Und es ist natürlich wichtig, einfach für den Verkauf auch schon. Und dann kommt noch dazu, dass es, wenn es, sagen wir, im Tagesanzeiger eine schlechte Kritik ist, ist das schlimm, weil das sind natürlich, das lesen die Leute, die ich auf der Straße treffe, und das ist mühsam. Wenn das in der Frankfurter Allgemeinen eine schlechte ist, dann ist das nicht so schlimm, weil das ist weit weg. Aber ich weiß, ich habe einmal im Tage eine sehr schlechte gehabt für Blitzeisen. Das war einfach mühsam, weil dann alle hatten das gelesen und das ist nicht lustig. Wenn Sie auf dem Pausenplatz geohrfeigt werden, am nächsten Tag kommen Sie zur Schule und Sie wissen, alle wissen, dass mir der andere einen geklebt hat. Das ist einfach nicht lustig. Und man kann sich, das ist auch noch ein Problem, man kann sich nicht wehren. Es hat absolut keinen Sinn, gegen eine Kritik etwas zu unternehmen. Ich habe es auch nie gemacht, weil es nur kontraproduktiv ist. Also es hat keinen Sinn, jetzt Kritiker zu beschimpfen oder Leserbriefe zu schreiben oder so, obwohl man es manchmal gern würde. Und ich habe es auch schon mal so im Kopf dann geschrieben und aber nie abgeschickt. Kritikerbeschimpfung.
Ja, wir sind eigentlich schon über die Zeit hinaus. Wenn noch eine dringende Frage wäre, stellen Sie sie.
Ja. Es gibt ein Drehbuch, ich habe es geschrieben. Es gibt einen Produzenten, der sucht nach Geld. Das ist eine lange Geschichte, das ist seit Jahren. Das ist Samir. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Zürcher, der hat jetzt Snow White hat er gehabt als Film letztes Jahr. Vielleicht kommt es dazu, ich weiß es nicht. Film ist immer eine endlose Geschichte. Und ich habe irgendwie damit so ein bisschen abgeschlossen. Ich habe gedacht, wenn es kommt, ist es schön, wenn es nicht kommt, ist es auch egal. Also ich verspreche mir nichts für das Buch vom Film. Wenn es gut wird, wird es ein Film, der gut ist, aber mit dem Buch wird er nicht mehr viel zu tun haben. Außer, dass die Geschichte dieselbe ist. Außerdem habe ich das Drehbuchschreiben als sehr mühsam empfunden. Das ist keine schöne Arbeit. Und ich habe mit anderen Autoren gesprochen, die genau dasselbe sagen. Für einen Prosa-Autor ist Filmschreiben mühsam, weil man nie die absolute Kontrolle hat, wie beim Prosa-Schreiben, weil dann immer noch jemand kommt, der dann was draus macht. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann ist jedes Wort so, wie ich es gewollt habe. Und wenn ich ein Drehbuch schreibe, weiß ich nie, was der nachher anstellt damit. Und von daher ist es wie das Schreiben einer Gebrauchsanweisung. Nicht sehr inspirierend.
Also gut. Danke vielmals. Dem Fall.